unsere Überlegung, eben mit Stadt und ÖPNV an der Stelle zusammenzuarbeiten, um diese Wege zu verknüpfen, um durch den Scooter auf andere Mobilitätsoptionen umzusteigen und um das abzurunden. Letzten Endes glaube ich persönlich, ist meine persönliche Meinung, je mehr Alternativen und je mehr vernetzte Alternativen zum privaten Pkw-Besitz wir schaffen können, ich glaube, desto besser. Und dass der Scooter jetzt von einem Tag auf den anderen unsere Autoprobleme in den Städten löst, ich glaube, da jeder, der das dachte, der ist so ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen. Das ist auch klar.
Willkommen bei Freifahrt, dem Interview-Podcast zum Thema Mikromobilität rund um Fahrräder, E-Scooter, Lastenfahrräder und neuen Fahrzeugkonzepten. Hier spreche ich mit Expertinnen, Unternehmerinnen, Herstellern, Entscheidern, Enthusiasten und auch Kritikern über die Zukunft der Mobilität. Mich interessiert, warum das Fahrrad seit 200 Jahren existiert und E-Scooter innerhalb von weniger als 2 Jahren in aller Munde sind. Ich möchte herausfinden, was wir tun müssen, damit Mikromobilität mehr Beachtung bei der Verkehrsplanung bekommt und wir so in Zukunft in gesünderen und lebenswerteren Städten leben können. Mich fasziniert, warum es in Holland und Dänemark selbstverständlich ist, mit einem Lastenfahrrad unterwegs zu sein und wir hierzulande kostenlosen Parkraum wiederum als selbstverständlich erachten. Ich möchte von meinen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen lernen und so für euch einen 360-Grad-Blick auf Fahrzeuge, Anbieter, Strategien, Politikbedenken und Potenziale werfen. Mein Name ist Sebastian Hofer und heute spreche ich mit Christopher Keindl und Niklas Birkner vom schwedischen Scootersharing-Startup Voi. Vorweg möchte ich erwähnen, dass wir eine Vorgeschichte haben, denn seit Juli diesen Jahres arbeitet die Hamburger Hochbahn mit Voi in einem europaweit einzigartigen Pilotprojekt zusammen, bei dem wir E-Scooter in einem suburbanen Gebiet nördlich von Hamburg für die erste und letzte Meile und als Zubringer zum ÖPNV platziert haben. Christopher war für das BSL Mobilität Forum ausnahmsweise mal wieder in Hamburg und so haben wir es uns zu dritt kurzerhand in seinem winzigen Hotelzimmer gemütlich gemacht für diese Aufnahme. Am meisten Infos bekommt ihr somit logischerweise über dieses Kooperationsprojekt. Ihr erfahrt, warum das Ganze ein voller Erfolg ist und wir sprechen außerdem über die Hintergründe, wie der Betrieb funktioniert hat und was sowohl die Hochbahn als auch Voi dadurch gelernt haben. Spannend an diesem Projekt ist vor allem, dass solch ein Angebot durchaus sehr gut auch weit abseits der Innenstadt angenommen wird und wie wichtig die Rolle von Infrastruktur und die Verknüpfung von U-Bahn und Scootern beispielsweise für eine Verkehrswende sein kann. Ich habe mich sehr gefreut, mit den beiden endlich mal zu sprechen für meinen Podcast, da sie tagtäglich für Voi teilweise im wahrsten Sinne des Wortes auf der Straße unterwegs sind. Sie wissen also, wovon sie sprechen, denn sie ziehen das Scooter-Sharing-Geschäft für Voi aktuell von Grund auf und hoch. Niklas und Christopher sind bei all dem Hype um E-Scooter absolut auf dem Boden geblieben. Sie sind überzeugt von einer Zukunft mit mehr Mikromobilität in unseren Städten und außerdem hat es viel Spaß gemacht, mit ihnen dieses Projekt durchzuführen. Nun aber hört selbst, was die beiden Spannendes zu sagen haben und viel Spaß mit der Folge.
Also wie findet ihr es eigentlich, dass ich euch Voyeure nenne als zwei Mitarbeiter von Voi?
Den kann ich da tatsächlich noch nicht so richtig,
oder? Den höre ich auch zum ersten Mal.
Dann herzlich willkommen Christopher Keindl und Niklas Birkner von Voi, meinem ersten Podcast mit einem echten Scooter-Sharing-Anbieter in Deutschland. Die meisten von euch kennen Voi wahrscheinlich. Ich kenne euch von unserem gemeinsamen Projekt, das wir gemacht haben in Hamburg, das noch bis Ende des Jahres läuft, wo wir eure Produkte, eure E-Scooter an Haltestellen im suburbanen Raum in Hamburg hingestellt haben. Dieses Pilotprojekt läuft, wie gesagt, noch und heute möchte ich ganz gerne ein bisschen mit euch sprechen. Also herzlich willkommen.
Vielen Dank. Schön, dass wir da sein dürfen.
Starte doch mal kurz mit einer kleinen Einführung. Wer ist Christopher Keindl und wer ist Niklas Birkner?
Ja, wer ist Christopher Keindl? Die Frage treibt mich auch immer wieder um, um das kurz und prägnant zu antworten. Ich bin seit über einem Jahr bei Voi dabei. Und habe damals, als es im Oktober letzten Jahres war, das Thema E-Scooter ja noch nicht wirklich in den Medien und in der Öffentlichkeit in Deutschland angekommen, bin damals schon mit nach Stockholm dazugestoßen und habe sehr früh das ganze Thema E-Scooter in Deutschland vorangetrieben. Das heißt, es war sehr viel Richtung Öffentlichkeitsarbeit, was ich gemacht habe, Kommunikation, früh den Dialog mit Städten zu suchen, aber auch früh direkt den Outreach auch zu ÖPNV-Unternehmen zu machen, weil wir das von Tag 1 eigentlich sehr spannend finden bei Voi, und bin so sehr stark in diese ganze Compliance-Schiene mit reingerutscht und war dann auch ja maßgeblich daran beteiligt, dass wir irgendwie einen Scooter bekommen, der diese wunderschöne Elektro-Kleinstfahrzeuge-Verordnung auch erfüllen kann. Das waren wirklich sehr, sehr spannende Monate. Und ja, ich weiß noch genau, wo und wann ich war, als wir dann endlich vom Kraftfahrtbundesamt die Mitteilung bekommen haben, dass es losgehen kann. Da ist mir dann doch war ein sehr, sehr emotionaler und spannender Moment. Und was ich jetzt gerade bei Voi mache, nachdem eben die Zulassung vorbei war, kümmere ich mich jetzt um unseren Betrieb im südlichen Dachraum, also so Bayern und Bayern-Schweiz hauptsächlich.
Okay, dankeschön. Und Niklas?
Ja, ich bin Niklas. Ich bin auf das Thema Mobilität auch schon seit einer Weile aufmerksam geworden, eigentlich ausgelöst durch mein Geografiestudium, in dem man sich ja relativ stark damit befasst, wie bewegen sich Menschen von A nach B, was hat das für Auswirkungen, und da ist natürlich das Thema Mobilität sehr naheliegend. Und dann bin ich über den kleinen Umweg, einen kleinen Ausflug bei Emmy, bin ich dann bei der Firma Voi gelandet, quasi da eingestiegen, als Chris dann dem der Stein vom Herzen gefallen ist, mit der Verordnung, als die genehmigt wurde. Das war quasi mein Startschuss. Das heißt, ich habe einen spannenden Part verpasst, aber den noch spannenderen Part dann miterlebt und bin jetzt genau für Hamburg verantwortlich und sorge dafür, dass hier alles den rechten Ding geht und gut läuft, ja.
Das heißt, für Hamburg verantwortlich, du bist, glaube ich, deine Rolle als City Manager?
Ja, Market Operations Manager.
Okay, das klingt genau. Ein bisschen
elaborate. Aber zuständig für Hamburg. Also,
also komplett für Hamburg und auch für unser Pilotprojekt, beides, ne?
Richtig, genau. Also das heißt, Hamburg hat eben ja die schöne Chance, dass wir noch das Pilotprojekt nebenbei mitmachen können, und das gehört natürlich dann auch mit in meine Zuständigkeit.
Okay, perfekt. Wie groß war das Element von dem Boom, den man so aus Nordamerika gesehen hat, dass euch das irgendwie magnetisiert hat, gesagt habt, geil, da will ich irgendwie in dem Bereich auch arbeiten?
Ja, ich kann für mich sprechen, dass es natürlich super spannend war. Es hat beim Timing halt super gut geklappt. Ich habe gesehen bei Emmy, dass das mit den E-Rollern tatsächlich sehr gut funktioniert, und dann eben kam eben dieser Startschuss dieser neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen, und Teil davon zu sein, wie eben so ein neues Produkt auf den Markt kommt, wie sich das eben dann eingliedert in bestehende Strukturen. Das fand ich ja besonders spannend, und das war so der Grund, warum ich eigentlich mich dann für E-Scooter entschieden habe, weil es, glaube ich, wenig Märkte gibt, die vergleichbare Produkte gibt, die eine ähnlich schnelle Entwicklung genommen haben.
Wie war das bei dir? Was hat dich dazu gebracht?
Na, bei mir war es ein bisschen anders, ehrlicherweise. Ich bin nicht aus der Uni rausgekommen, habe gesagt, Mobilität, das ist das Thema, für das ich brenne. Das hat sich, glaube ich, signifikant gewandelt in dem letzten sehr intensiven Jahr. Aber bei mir war es hauptsächlich so, ich habe nach unfassbar spannenden, herausfordernden Dynamiken, vor allem eben in Richtung Entrepreneurship, junge Unternehmen gesucht. Und als ich dann praktisch meine Suche begonnen habe, war gerade das Thema so, dass die Welle nach Europa geschwappt ist. Ich dachte mir, hey, das ist ein mega spannendes Thema. Ich kann mich damit sehr gut identifizieren. Das war für mich auch immer ein großer Punkt, wo ich gesagt habe, ich will, meine Arbeit soll sich nicht unbedingt wie Arbeit anfühlen. Und wenn ich mich mit dem Produkt oder dem Service, hinter dem ich stehe, wenn ich mich damit identifizieren kann, dann ist das die halbe Miete für mich.
Du hast in verschiedenen Metropolen gelebt, sagst du, Barcelona und Singapur. Und das hat dich inspiriert, dass du sagst, urbane Mobilität muss anders organisiert werden. Ich meine, Singapur ist einer der ersten Städte, die ja auch Flächen bereitgestellt hat für dieses Thema beispielsweise. War das der Aufhänger, der dich begeistert hat, zu sagen, das will ich irgendwie auch in Europa, in Deutschland voranbringen?
Nicht wirklich, aber ich habe halt gemerkt, dass es ein Thema ist, was mich direkt betrifft, weil ich mich die nächsten Jahre durchaus schon noch im Großstadtmilieu sehe. Und natürlich mich die Frage, oder vor allem auch unsere Generation, die Frage, ob es denn einen Planeten B gibt oder nicht, natürlich nochmal ganz anders betrifft. Und da ist ja auch ein großer Stein ins Rollen gekommen.
Okay, das ist auf jeden Fall eine ziemlich große Motivation, dass man den Planeten schützen will, gerade beim Thema Nachhaltigkeit. Da komme ich später nochmal drauf.
Ja,
das große, das große Thema in dem Ganzen. Ihr kennt ja so meine persönliche Einstellung dazu, aber ist trotzdem spannend, da nochmal darüber zu reden. Also das Thema Nachhaltigkeit, Planet retten, ist etwas, was trifft das euch für euch beide zu, dass euch das angetrieben hat, in dem Bereich zu starten?
Ich würde sagen, es macht das Gesamtpaket sehr stimmig und schließt das Gesamtpaket eigentlich ganz gut ab, weil ich mir persönlich halt immer wieder vor Augen führe oder ich sehe, wofür ich das tue. Ich glaube daran, dass wir durch den Scooter, ob der Scooter jetzt die Lösung ist oder nicht, oder ob der Scooter gerade hauptsächlich was instrumentalisiert, Debatten lostritt, die wir sonst in der Form noch nicht in der Intensität führen würden. Selbst wenn es nur das ist, dann fühlt sich das auf jeden Fall durchaus sehr erfüllend an und wie gesagt, noch weniger von so einem klassischen Arbeitsalltag entfernt. Und das finde ich eben im Gesamtpaket, glaube ich, sehr spannend.
Was macht Voi denn anders? Jetzt gibt es ja in Deutschland oder zumindest in Hamburg gerade Voi, Tier, Cirque, Lime und Bird, um mal den kompletten Markt da abzugrasen.
Also eine Sache ist auf jeden Fall, was wir immer im starken Fokus stellen, ist eben, dass wir die nahe Kooperation suchen, sowohl mit den Städten als auch eben mit den örtlichen ÖPNV-Betreibern. Das haben wir in Deutschland, haben wir da als eine der ersten Kooperationen überhaupt mit der Stadt Lübeck zusammengearbeitet, beziehungsweise mit dem Stadtverkehr in Lübeck, dann dicht gefolgt eben von der Hochbahnkooperation und auch in unseren Heimatmärkten in Schweden haben wir eine Kooperation mit der schwedischen Staatsbahn, dass dort Premium-Kunden eben Freiminuten kriegen können. In Norwegen sind wir komplett integriert in das die App von dem Bahnbetreiber und das zeigt, finde ich, auch so ein bisschen so die Idee oder das Modell, dass wir eben als einer der führenden europäischen Anbieter eben einen Kurs fahren, der eben ja versucht, eine Kooperation nicht nur einzugehen, sondern eben auch zu fördern und anzustreben.
Um dem noch ein bisschen was hinzuzufügen, beziehungsweise das auf einem etwas abstrakterem und vielleicht strategischerem Level noch zu ergänzen, warum treiben wir diese ganzen Kooperationen so stark voran und haben damit, wie gesagt, ich habe damit vor über einem Jahr ja auch schon begonnen. Das große Thema ist, glaube ich, dass wir letzten Endes nie vergessen dürfen, dass wir öffentlichen Raum beanspruchen, nie vergessen dürfen, dass wir gerade ist der E-Scooter-Markt noch nicht sehr stark reguliert und wir glauben, dass diese Regulierung, wenn man sich das anschaut, wo ist die Welle losgetreten, das war in den USA. In den USA werden die Märkte immer stärker reguliert. In Europa geht das Thema jetzt auch los und wir sehen einfach, dass es da keinen anderen Weg gibt, als mit Städten sehr eng zusammenzuarbeiten und sprechen uns an der Stelle auch sehr, sehr proaktiv für regulierte Märkte aus. Ich glaube, das hat natürlich Vorteile für Anbieter, zumindest die auf der einen Seite dann am Ende übrig bleiben, aber natürlich auch für Kunden, für die Städte, für die Bürger im Allgemeinen. Und letzten Endes, wie wir das ganze Thema Scooter betrachten, wir sehen praktisch den Scooter als Einstiegsdroge in Mobilität,
okay, sehr guter Begriff.
Um das mal so plastisch darzustellen, weil es ist de facto das erste Transportmittel seit, ich glaube, Generationen, das neu irgendwo angeführt wurde und es macht unfassbar Spaß. Mhm. Da spreche ich jetzt natürlich nicht nur von mir, sondern auch von den Millionen von Kunden, die Scooter-Player jetzt allein im Sommer über Europa gewonnen haben und die aber Millionen von Fahrten, die gemacht wurden. Und die Frage ist, was können wir damit, wir können die Leute auf einmal ganz anders anpacken und erreichen, wenn es um das Thema Mobilität geht. Und dann
warum?
Ist die...
Aber warum kann das beispielsweise der Scooter besser als das Fahrrad? Das ist ja mal einer der großen Kritikpunkte oder einer der großen Themen, die immer aufkommen. Das Fahrrad gibt es schon so lange, warum ist es jetzt dieses Spielzeug, dieser Scooter, warum muss es der jetzt ausgerechnet sein?
Ja, warum es der Scooter ausgerechnet sein muss, ich glaube, es hat viel mit dem Spaßfaktor zu tun, was ich gerade schon meinte. Ich glaube, ein großes Thema ist auch die Hemmschwelle, die Hürde, diese Form der Mobilität mal auszuprobieren. Ich meine, wenn man das sich jetzt anschaut, Carsharing, die Hürde da mal, sich tatsächlich in so ein Auto zu setzen, mit dem Auto zu fahren, ein- und auszuparken etc. Das heißt, bis man da mal wirklich losgelegt hat, da geht schon wieder ein großer Teil der eigentlichen Wegzeit auch wieder drauf. Und ich glaube, diese Kombination ist was Neues. Man will es ausprobieren. Klar, dieser nachhaltige Gedanke schwingt bei vielen Kunden, denke ich, auch mit, dass man irgendwo auch ein gutes Gefühl hat, wenn man auf den Scootern fährt. Aber eben auch, dass die Hemmschwelle einfach unfassbar niedrig ist, es auszuprobieren. Und genau auf dieser Welle wollen wir eben auch weiterschwimmen und zu sagen, der Scooter macht nicht für jeden Weg Sinn. Wenn ich jetzt durch die ganze Stadt von A nach B möchte, das funktioniert nicht, da ist der Scooter definitiv falsch, genauso wie das Fahrrad falsch ist, aber dann ist eben genau unsere Überlegung, eben mit Stadt und ÖPNV an der Stelle zusammenzuarbeiten, um diese diese Wege zu verknüpfen, um durch den Scooter auf andere Mobilitätsoptionen umzusteigen und um das abzurunden. Letzten Endes glaube ich persönlich, ist meine persönliche Meinung, je mehr Alternativen und je mehr vernetzte Alternativen zum privaten Pkw-Besitz wir schaffen können, ich glaube, desto besser. Und dass der Scooter jetzt von einem Tag auf den anderen unsere Autoprobleme in den Städten löst, ich glaube, da jeder, der das dachte, der ist so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, das ist auch klar.
Aber das hat ja schon so ein bisschen, damit hat das Ganze ja ein bisschen begonnen, ne? Rein die Marketing-Story. Gerade Lime hat ja große auch Häuserwände mit angemalt und gesagt, hier, wir verändern die Mobilität in den Städten, wir ersetzen Autos, die ganzen Geschichten. Klar, dass natürlich die Medien anfangen zu sagen, könnt ihr euch daran messen lassen? Ist das etwas, was ihr wirklich erreichen könnt? Ich meine, Voi war da anders in der Kommunikation, aber wie seht ihr diesen seltsamen Sommerloch-Hass der Medien auf das ganze Thema? Sowohl jetzt aus Voi-Sicht als auch persönlich vielleicht. Niklas, du schaust was.
Ja, also ich überlege gerade so, mir kommt ich glaube, es war irgendwie, ich weiß gar nicht, irgendein Medienbeitrag kam mir eine Umfrage irgendwie in den Sinn, dass irgendwie da wurden dann ein paar Leute befragt auf der Straße mit dem Roller. Habt ihr das Auto dafür stehen gelassen? Ja, nein. Haben sie natürlich nein gesagt oder viele davon, weil ist eben, wie Chris eben schon meinte, vielleicht eben ein bisschen zu viel gefragt, dass es durch einen Roller, der 2 Monate auf der Straße steht, jetzt alles Auto stehen lassen. Aber ich würde es eben auch mehr so als ich fand den Einstiegsdrogen Vergleich ganz gut, eben als Einbruch oder als neue, weiß nicht, disruptiv direkt sagen, aber es ist schon eben eine Chance, bestehende Strukturen anzuzweifeln, zu verändern, voranzutreiben, dass die sich eben entwickeln und eben, also es gibt auch diese Medienberichte sind ja auch häufig dann auf die Infrastruktur bezogen, dass die Infrastruktur nicht ausreicht etc. Das sind auch, wie gesagt, zum Teil auch nicht ganz unberechtigt. Die Infrastruktur ist einfach für vielerlei Fahrzeuge, für Fußgänger, für Fahrradfahrer und für E-Scooter-Fahrer teilweise nicht in dem Maße, wie sie sein sollte. Und ich glaube, es ist halt noch nicht ganz klar, dass es eben kein grundsätzliches Gesetz ist, dass die Straße so aufgeteilt ist, wie sie jetzt ist.
Stimmt,
also,
ja.
Also wir sind es zwar gewohnt, aber es ist nicht, ich habe jetzt tatsächlich keine Zahl im Kopf, aber ich würde es mal so sagen, von dem verfügbaren Platz sind es wahrscheinlich 70-80% der Straßen sind eben belegt für Pkw oder für Kraftfahrzeuge. Und dass das so ist, hat sich halt historisch entwickelt, aber das heißt nicht, dass das dass das so sein muss.
Also. Das heißt da wahrscheinlich ganz viel. Ich habe mich immer gefragt, ob da nicht auch ganz viel Angst dabei ist von und dass letztendlich dann, dass die Medien an Verstrichen das Sprachrohr sind für diese Form von Veränderungsresistenz. Chris, du siehst so aus, als hast du auch eine Meinung zu.
Ja, ist sicherlich so. Und du meinst ja gerade, inwieweit das wirklich eine Debatte war, eine ernsthafte Debatte, die da im Sommer geführt wurde, oder ob das eher auf ein Sommerloch zurückzuführen ist. Ich glaube, es ist hat relativ wenig mit dem Sommerloch zu tun, weil letzten Endes, was ist passiert? Scooter sind über Nacht in jeder großen deutschen Stadt auf die Straße gekommen. Ich habe jetzt keine Prozentzahl im Kopf, aber ein Großteil der deutschen Bevölkerung wohnt in diesen Städten oder ein sehr großer Teil. Und dort sitzen natürlich auch die Medien größtenteils. Und natürlich hat jeder eine Meinung dazu. Mhm. Ich glaube, dass generell das ganze Thema, das Thema Verkehr, jetzt auch mit so dieser grünen Welle, die gerade so ein bisschen durch die Gesellschaft zieht, das auf einmal gerät es ein bisschen in Verruf, ein privates Auto zu besitzen. Und natürlich fühlen sich da viele Leute irgendwo in ihrer Freiheit und an ihrem Ego ein bisschen attackiert. Und ich glaube, man erkennt schon sehr stark, auch wenn man so ein bisschen auf die politischen Lager guckt, man merkt schon, dass da gewisse, sag ich mal, gesellschaftliche Tendenzen auch mitschwingen. Und eine Sache wollte ich auch noch sagen. Ja klar, wir propagieren, dass wir Autofahrten ersetzen. Tun wir auch zu einem gewissen Anteil.
Es werden immer mehr, wenn man die neuesten Studien Glauben schenken darf. Ne? Es wächst ja tatsächlich.
Ja, also wir gehen über die 15% Richtung 20%, glaube ich, gerade auch jetzt in Studien, die in Europa erhoben werden. Und das ist im ersten Blick vielleicht nicht so viel, aber wenn man mal drüber nachdenkt, ist das, glaube ich, schon immer was will man denn erwarten? Ich glaube, das ist tatsächlich ein signifikanter Anteil. Und wenn wir es schaffen, dass 20% der Leute nicht mehr im privaten Auto fahren, oder vor allem, was ja auch noch reinkommen, sind die Taxi und die Uber-Fahrten, das ist ja auch alles, sind ja auch alles Verbrennermotoren, das heißt, das fällt auch rein. Klar, ich glaube, wir tun das schon, aber es wurde natürlich auch von der Politik, es war ja dann auch, wurde ja auch gewisserweise von Andi Scheuer dann durchaus auch etwas instrumentalisiert, das Thema. Und natürlich hat die Medien da auch der Öffentlichkeit, oder die Politik der Öffentlichkeit auch was, so nicht einen Floh ins Ohr gesetzt, aber schon auf eine unfassbare, krasse Revolution durch den E-Scooter mit hingewirkt. Und ich glaube, was tatsächlich passiert, ist durchaus erfreulich. Das ist letzten Endes, glaube ich, so das Stichwort des Expectation Management an der Stelle.
Was habt ihr denn gelernt auf der Straße? Seid ihr jetzt ein paar Monate in Deutschland auf der Straße? Ihr seid ja schon länger in europäischen Städten am Start. Gerade Niklas, du bist ja derjenige, der sich mit dem Flottenmanagement-Betrieb am besten auskennt. Was sind deine großen Learnings?
Ja, also es ist ja nun, wir haben jetzt auch wie in den Medien eben gehört, in dem Sommerloch ein großes Teil basiert ja auch darauf, dass es eben sehr viele negative Meldungen im Ausland gab, eben sowohl in den USA als auch in anderen europäischen Ländern. Und wir haben eigentlich gemerkt, oder das, was wir jetzt gelernt haben im deutschen Markt, ist, dass wir, es hat lange gedauert, bis wir diese E-Scooter-Regulierung dann quasi, oder bis die E-Scooter hier auf der Straße stehen, aber es hat vielleicht, kann man sogar fairerweise sagen, das Warten war jetzt auch nicht ganz umsonst, weil wir eben tatsächlich ein bisschen gucken konnten, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, anderswo. Und also unsere Learnings, und ich kann jetzt natürlich hauptsächlich für die Stadt Hamburg sprechen, ist, dass es eigentlich recht gut läuft und dieses große Chaos, was propagiert wurde und angekündigt wurde, eigentlich nicht eingetroffen ist. Und ja, also ich weiß nicht, welches gerade über die Stadt Hamburg spreche, ist da natürlich vielleicht nochmal eine besondere Rolle, weil eben eine der ersten Städte, die die gewisse Reglements den Scooterbetreibern vorgegeben hat und gleichzeitig aber auch eine recht erfolgreiche Stadt ist für E-Scooter-Sharing.
Welche Regularien sind das, die du da ansprichst?
Eine der oder so die maßgeblichste ist, dass es ein Cap, eine Obergrenze von 1000 Scootern innerhalb des Ring 2 gibt pro Anbieter, und das ist halt eine Größe, die einerseits reglementiert, dass es nicht zu viel Anbieter oder nicht zu viel Scooter insgesamt gibt. Gleichzeitig ist es auch jetzt nicht so eingegrenzt, dass der Betrieb völlig sinnfrei wäre und man eben diese ganzen, für den Kunden überhaupt keinen Nutzen hätte.
Ich lese immer wieder, dass eine gewisse Flottengröße aber wichtig ist, damit der Betrieb funktioniert. Reichen dann 1000 innerhalb von Ring 2? Ich meine, Ring 2 ist jetzt schon relativ groß in Hamburg, ist nicht alles, aber geht zumindest komplett oben über die Außenalster rum. Was wäre denn eure Zahl gewesen, mit der ihr startet? Oder wie viel Scooter verträgt Hamburg? Ich meine, mittlerweile haben wir alle akkumuliert, glaube ich, um die 10.000, wenn ich mich recht erinnere. Wie viel verträgt so eine Stadt?
Ja, also du bekommst jetzt hier, glaube ich, keine konkrete Wunschzahl aus uns rausgekitzelt, wie vielen Rollern wir gerne in Hamburg gestartet worden wären. Ich glaube, das impliziert auch schon wieder so eine Denkweise, die wir auch gar nicht so stark an den Tag legen, weil letzten Endes ist es eine Frage kurzfristiger Denke versus langfristiger Denke. Klar, es ist kurzfristig attraktiv, über hohe Verfügbarkeit einen hohen Marktanteil hier zu holen und sehr viele Nutzer abzugreifen. Natürlich steht das in einer gewissen Weise im Widerspruch mit dem, was wir vorhin ja auch schon bekräftigt haben, wie wir uns glauben zu differenzieren und wie wir auch davon ausgehen, dass das vorher auch noch eine Weile unter uns weilt, ist eben, dass wir sagen, wir wollen die Stadt als Partner gewinnen. Mhm. Und in der Perspektive ist es so ein bisschen Public Policy versus Ops letzten Endes. Und ich glaube, die Priorisierung an der Stelle, da sieht man durchaus Unterschiede zwischen den verschiedenen Anbietern. Und wir sind da durchaus oder sehen durchaus den langfristigen Mehrwert sehr, sehr deutlich. Und
aber an der Stelle, wenn man gerade nochmal nicht einhaken darf, aber wenn man, ich war ja auch zum Teil dabei bei den Gesprächen mit der BWVI, also mit der Behörde für Verkehr in Hamburg, und die Diskussion über die Obergrenze fand ich auch mal spannend, weil natürlich, wenn nicht genug da sind und ich irgendwie gucke, wo ist ein Ding, und das sehen wir gerade auch bei unserem Pilotprojekt, wenn kein Scooter verfügbar ist, dann nutze ich es nicht. Wenn ich das dreimal erlebe, dann ist diese Erfahrung für mich so nervig, dass ich eventuell gar nicht mehr das als Option sehe. Das heißt, natürlich ist eine gewisse Verfügbarkeit auch im Innenstadtbereich wichtig, und gleichzeitig ist es natürlich auf der anderen Seite problematisch, wenn ich jetzt, ich sag mal, eine Zahl 50.000 Scooter hätte, das ist Fünffache, dass es dann vielleicht auch noch problematischer wäre, Stichwort Berlin, wo ja doch das Problem auf den Straßen anders zumindest berichtet oder wird und ich es auch anders sehe.
Ja, also generell versuchen wir natürlich die Verfügbarkeit zum einen durch, durch gute Ops-Arbeit eben zur Verfügung zu stellen, dass wir eben die Scooter, die auf der Straße stehen, auch wirklich maximal auslasten und nutzen. Natürlich ist es aber so, dass wenn eine gewisse Schwelle unterschritten wird, dann die Attraktivität eben leidet, und wenn der Kunde eben fünfte Mal hintereinander auf die App guckt und innerhalb von oder 10 Minuten zum nächsten Roller laufen müsste, dann ist eben der Vorteil des ganzen Systems dahin, und dementsprechend, wie gesagt, eine Zahl haben wir nicht, aber man muss das sehr, sehr situativ betrachten, also je nachdem, welches Gebiet, welche Region, was spielt sich da ab, wie ist die Bevölkerungsstruktur, wer lebt da, wo fahren die Ströme, die ganze Bewegungs... man müsste eigentlich die komplette Bewegung der Bevölkerung analysieren, was wir natürlich jetzt nicht direkt können, aber da gibt es jetzt noch nicht die absolute Wahrheit, zumindest können wir das aus aktueller Sicht jetzt noch nicht sehen.
Okay, ich bin mal sehr gespannt auf jeden Fall, wie viele die nächsten Jahre noch kommen, beziehungsweise wie viele auch im Winter überleben. Was macht ihr im Winter?
Ja, die Leute, ich glaube, die Nachfrage die Nachfrage für Scooter ist da. Das sehen wir auch, wenn wir unsere Zahlen anschauen, wie viel Fahrten machen wir im Sommer, wie viel Fahrten machen wir jetzt vielleicht in den letzten Wochen, als das Wetter ja doch deutlich abgekühlt hat und es auch deutlich nasser und regnerischer auf den Straßen wird. Und so einen großen Effekt, den wir vielleicht befürchtet haben. Die Deutschen sind dann ja doch etwas sensibler als die Skandinavier. Wir sind ja, habe ich auch letztes Jahr so ein bisschen mitbekommen im Winter, wie Voi den Winter in Skandinavien überlebt hat. Und das war unfassbar. Wir sind schneller in Städte gestartet, in denen wir eigentlich noch gar nicht vorhatten, in den Wintermonaten überhaupt Roller auf die Straßen zu stellen. Aber die Nachfrage ist da, die Leute wollen fahren. Es wird auch in Deutschland, wir sehen das mehr und mehr als Verkehrsmittel verstanden und akzeptiert. Und genauso wie es Leute gibt, die bei Wind und Wetter Fahrrad fahren, gibt es auch die Leute, die bei Wind und Wetter Scooter fahren. Ich glaube, das einzig Kritische, man muss natürlich die Wetterlage im Blick haben, keine Frage. Die Roller sind ähnlich wie auch Fahrräder, sie haben dünne kleine Reifen, da kann man gerne mal irgendwo wo ausrutschen oder wegschlittern. Deswegen schauen wir uns die Wetterlage auch sehr genau an, haben da auch Entscheidungsmatrixen im letzten Jahr in den Nordics schon aufgebaut, die auch hier Einzug finden, und solange ein sicheres Fahren gewährleistet werden kann für die breite Masse, sind wir auch auf der Straße. Inwieweit wir unsere Flotten verkleinern, das schauen wir uns Markt für Markt an und hängt natürlich von einigen Faktoren ab.
Aber jetzt sagen doch alle immer, es fahren nur Touristen rum. Wenn jetzt im Winter keine Touristen mehr da sind in Berlin, Hamburg und in München, dann müsst ihr doch eigentlich euer Geschäft ziemlich gut einbrechen oder in Stockholm oder in Kopenhagen. Ist das nicht so?
Ja, ich glaube, die Zahlen werden in ein paar Monaten für sich sprechen. Dass Touristen, klar, die machen einen großen Anteil aus. Aber das Touristen sind auch nicht unbedingt das interessanteste, die interessanteste Zielgruppe für uns. Und ich glaube, das sehen wir ja auch mit unserem gemeinsamen Piloten, mit der Hochbahn, ganz, ganz interessant. In Berne, Poppenbüttel, da gibt es nicht wirklich viele Touristen, die sich da raus verirren. Hier und da vielleicht mal der ein oder andere, der falsch abbiegt.
Ich glaube nicht, ehrlich gesagt.
Oder vielleicht sogar niemand. Und wir sind auch, was wir dort oben sehen, das ist unfassbar, unfassbar spannend und sehr, sehr zufriedenstellend. Also ich glaube, dieses Thema, dass wir uns nur auf Touristen stürzen und in die Zentren gehen, jein. Ich meine, auf der anderen Seite ist halt auch die Frage, inwieweit gehen wir so stark in die Zentren, weil wir nur limitierte Flotte in die Stadt stellen dürfen, zumindest in gewisse Zonen. Inwieweit öffnet einem die Stadt vielleicht sogar da oder drängt einen die Stadt sogar dazu? Und andererseits ist es auch spannend, eben über diese Grenzen hinauszugehen, und da sehen wir die Touristen deutlich weniger.
Frei nach dem Motto Gleitzeit für alle verschenkt Voi 10 Credits an die ersten 20 Hörer, die jetzt losbekommen haben, eine Runde mit E-Scootern rumzudüsen. Schickt mir dazu einfach eine E-Mail an hello@freifahrt-podcast.de. Wichtig dabei ist, dass ihr die E-Mail-Adresse angebt, die mit eurem Voi-Account verlinkt ist. Und jetzt geht's weiter mit der Folge und einem Deep Dive zu dem Pilotprojekt mit der Hochbahn.
Gutes Stichwort auf jeden Fall, über die Grenzen hinaus. Außerhalb von dem Ring 2 darf man machen, was man will. Niklas, erzähl doch mal, wir haben jetzt sehr viel zusammengearbeitet in diesem Pilotprojekt. Das grobe Konzept ist von dem Ganzen. Ich glaube, es ist langweiliger, wenn ich das mache. Deswegen würde ich dich bitten, einmal kurz zu erzählen, was dahinter steckt.
Also, grob zusammengefasst ist, dass wir in Kooperation mit der Hochbahn haben wir zwei quasi Rollerständer, also quasi sehr ähnlich einem Fahrradständer, an die zwei U- und S-Bahn-Stationen, also jeweils eine Station, gestellt. Und das eben auch groß marketingtechnisch klar gemacht, dass diese Station eben zum Umstieg für die erste und letzte Meile gedacht ist. Ziel der ganzen Aktion ist, dass wir halt mal schauen wollten, wie funktioniert Scooter-Sharing im suburbanen oder halt in den Randgebieten im suburbanen Bereich. Und dann eben auch, wo wir gerade wieder zum Thema, haben wir schon drüber gesprochen, Autos ersetzen, eben zu schauen, können wir Pendler wirklich targeten mit so einem Angebot, was eben in den täglichen Pendelbedarf integriert werden kann, eben nicht der Tourist, sondern der einmal am Wochenende dann die 3 Stunden am Stück fährt, sondern es sind eben, die Idee war ganz plump gesagt, die 10 Minuten, die man sonst vielleicht mit dem Auto zur Bahn gefahren wäre, was ja per se auch schon mal gut ist, dass man überhaupt mit der Bahn fährt. Ja. Aber mit dem E-Scooter ist man halt um einiges noch flexibler und ist um einiges unkomplizierter.
Und was ist das Besondere an dem Projekt dann aus eurer Sicht? Warum habt ihr da mitgemacht?
Das Besondere ist eben, dass ich glaube, es noch kein ähnliches Projekt in der Form gab, wo wir wirklich mal in so einem sehr Zentrum entfernten, dünn besiedelten Gebiet E-Scooter-Sharing ausprobieren. Die Dichte ist extrem viel geringer als in der Innenstadt, wo wir auch eben über Caps und so weiter gesprochen haben. Also das Gebiet ist sehr, sehr groß mit einer mittlerweile Anzahl von 100 Scootern, einer extrem großen Gebiet und mit dem Vorteil war eben auch, dass wir diese Hotspots haben an den S- und U-Bahn-Stationen, sodass sich das auch immer ein bisschen um den Bereich herum abspielt alles.
Das heißt, es geht ja an der Stelle darum, dass die Scooter genutzt werden sollen als erstes letzte Meile Verkehrsmittel. So, also vom Nutzergedanke ist ja, ich komme, oder die User Journey, wie man so schön sagt, ich komme also mit der Bahn an in Berne oder so und sehe dann den Scooter direkt vor der Tür. Der steht auf so Park-and-Ride-Parkplätzen an diesen Ständern, von denen du gesprochen hast, zur Verfügung und ich fahre damit nach Hause. Was passiert denn dann, wenn ich dann mal nach Hause gefahren bin? Also wie geht das? Sammelt ihr den denn ein oder bleibt ihr da stehen oder wie funktioniert denn der Betrieb dahinter?
Also das läuft eigentlich relativ ähnlich ab wie auch in der Stadt. Das heißt, wenn ein Scooter eben abends abgestellt wird, beispielsweise eben vor dem eigenen Haus, dann kann es sein, dass im Laufe des Abends oder der Nacht noch jemand kommt und den nutzt und entweder wieder zur Bahn fährt, um abends nochmal in die Stadt zu fahren oder Freunde besucht etc. pp. Sollte der Akku aber, also genau, dann gibt es eine Option, der Scooter steht morgens noch vor der Tür, dann kann er gleich wieder mit zur U-Bahn fahren oder zur S-Bahn. Oder er wird halt ganz normal, wenn er leer ist, eingesammelt von uns. Morgens stellen wir die Scooter dann eben nicht an die Station logischerweise, sondern eben im Gebiet verteilt, dort wo wir hoffen, dass die Leute sind, was wir aus unserer Erfahrung gesehen haben, dass wir dort die Leute ansprechen, die eben dann zu den Bahnstationen fahren möchten. Und dann als Besonderheit dieses Modellprojektes ist eben dann eine zusätzliche zur Verfügung stellen von Rollern in der Nachmittagszeit an den Bahnstationen, weil das ist ja relativ elementar für die ganze Idee. Wenn Pendler nach Hause fahren, wollen sie einen Scooter nutzen und dann muss der Scooter auch da sein. Und um das zu gewährleisten, machen wir jetzt in diesem Rahmen des Pilotgebietes eben da den Mehraufwand, den man jetzt in einem klassischen Free-Floating, ganz offenen Markt eben nicht machen würde.
Das heißt, ihr verteilt dann die, wie viel haben wir da jetzt mittlerweile? 100, glaube ich, 100 Scooter, jetzt seit neuestem erweitert, Erfolgsgeschichte von 60 auf 100. Haben wir jetzt mehr Scooter am Start, weil wir testen wollen, ob mehr Verfügbarkeit dazu führt, dass mehr Leute das auch nutzen. Das ist schon mal eine gute Geschichte. Das heißt, die werden dahin verteilt und stehen dann da und dann, wie schnell sind die weg?
Sehr schnell. Also wir haben schon so, dass unsere Fahrer teilweise sich beschweren, dass die Roller, wenn sie die abstellen, gleich aus der Hand gerissen werden. Es funktioniert echt ganz gut. Also ich glaube, es ist halt diese Verlässlichkeit, dass man eben einen Ort hat, an dem man weiß, dass man Scooter abholen kann und eben eine gewisse, ja, eben diese Verlässlichkeit, die man vielleicht durch Free-Floating, sonst reines Free-Floating nicht unbedingt hat. Und gerade in so einem riesigen Gebiet, das ist halt ein großer Vorteil, dass die Leute eben wissen, das ist die Station, da gibt es Scooter, da muss ich hingehen und ja, los geht's.
Das heißt, das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein oder so? Oder bräuchte man nicht mehr? Oder müsste man jetzt die Dinger wieder autonom zurückfahren lassen oder einsame wieder zurückbringen? Weil das ist ja eine so der großen Fragen. Wenn man jetzt 50 Scooter hinstellt, kann man 50 Menschen transportieren und der Rest guckt in die Röhre.
Ja, also ich würde nicht sagen, dass es ein Tropfen auf heißen Stein ist. Dafür, es ist ja ein Test gewesen. Wir müssen erstmal anschauen, wie es funktioniert. Wir haben ja auch, die Leute eben konnten sich mit Freiminuten registrieren. Das heißt, sie wurden auch incentiviert, das auch wirklich zu nutzen.
Okay, wie viele Freiminuten gab es dann da pro Person?
Also man konnte 100 Freiminuten im Monat beantragen, wenn man nachweisen konnte, dass man ein HVV-Ticket, also ein ÖPNV-Ticket, hat. Und das ist schon gar nicht wenig. Also das ist, hilft einem, dass man mindestens eine Woche im Monat theoretisch damit von und zur Bahn pendeln könnte. Und
wie wurde das angenommen, dieses Angebot?
Sehr gut. Also es gibt, wie es wahrscheinlich überall so ist, wenn es etwas zusätzlich gratis gibt, kommt das ganz gut an. Und die Leute haben, es hatte vielleicht auch so eine gewisse, Teilhabegefühl dann ergeben, dass die Leute eben auch gemerkt haben, okay, wir sind hier dabei, wir probieren das mal mit aus. Und generell glaube ich, dass es halt in so Gebieten, die es eben nicht gewohnt sind unbedingt, dass da jetzt sie die Ersten sind, wo eben neue Produkte ausprobiert werden, dass das eine gewisse Faszination ausübt. Also das ist halt, das wird bei Yoki nicht anders gewesen sein. Oder also eben wenn man eben nicht anfängt in der Innenstadt, sondern in entlegeneren Gebieten, ist das grundsätzlich schon mal ein Standortvorteil, glaube ich.
Yoki an der Stelle, für alle, die es nicht wissen, ist ein On-Demand-Ride-Pooling-Angebot von der Deutschen Bahn, auch in Hamburg. Ich verlinke es in den Shownotes. Lass doch mal kurz ein bisschen über die Erkenntnisse sprechen. Wir haben jetzt ja gerade die ersten Umfragen gemacht und die ersten Insights auch auf Basis der Daten, die wir gemeinsam gesammelt haben. Also von wo nach wo fahren Menschen, Quell-Ziel-Beziehungen, was sind die Uhrzeiten, wann gefahren wird, was sind so die Sachen, die euch am meisten beeindruckt haben in dem Gebiet, weil mindestens 50% der Motivation, das zu machen, lag ja auch auf Seiten von Voi.
Also grundsätzlich, wir haben uns natürlich sehr viel erhofft, aber waren natürlich auch gespannt, wie wird das angenommen, wollen das mal ausprobieren, was gibt es da zu lernen, und man kann schon sagen, dass unsere Erwartungen auf jeden Fall übertroffen worden sind. Es wurde sehr gut angenommen.
Sehr gut angenommen heißt, in Zahlen kann man das irgendwie...
Das sind mittlerweile jetzt über 30.000 Fahrten in, ich glaube, knapp 4 Monaten. Das ist schon echt solide. Und und eben gerade wenn wir uns jetzt die Werktage angucken, konnte man eben auch klar beobachten, wie ich eben schon angedeutet habe, dass es Leute gibt, die morgens zur Bahn fahren und eben welche, die weg von der Bahn fahren. Schon der Fokus auf den Nachmittag, muss man fairerweise sagen, dass die Leute eher von der Bahn dann nach Hause fahren. Aber es gab auf jeden Fall beides. Und wir haben auch, also das, was wir so an Auswertung und Feedback bisher bekommen haben, hat auch gezeigt, dass wir tatsächlich auch die Leute das zum Pendeln nutzen. Also es gibt sicherlich auch die Leute, die damit von A nach B innerhalb des Gebiets fahren, was vollkommen nachvollziehbar ist, aber die Leute sehen es wirklich als Pendelprodukt, und das ist schon mal viel, sehr viel gewonnen.
Ja, fand ich auch. Ich finde vor allem ist besonders spannend, dass wir haben mal geschaut, wenn man die Heavy-User, also die mindestens zweimal oder viermal pro Woche mit dem Angebot von der Bahn meistens wegfahren, weil einfach die Verfügbarkeit oder das Angebot attraktiver ist, vor dem Hintergrund, ich komme mit der Bahn an und habe dann einen Scooter vor der Tür und muss nicht eine Viertelstunde warten auf den Bus, dass wir da schon, glaube ich, über 40% der Leute wären so ins Bus gefahren, und ich habe das auch viel diskutiert. und fand das spannend, darüber zu philosophieren, was der Hintergrund ist. Weil offensichtlich ist es ja so, dass dieses Angebot mit mehr Flexibilität dazu führt, dass man ohne groß nachzudenken die bisherige Lösung, nämlich mit dem Bus zu fahren, ersetzen kann. Und das fand ich einer der sehr, sehr faszinierenden Insights, die man, glaube ich, noch der Hochbahn schmackhaft machen muss. Das zu verdauen, was das für ein Potenzial hat. Das andere Potenzial ist, wir haben auch schon darüber gesprochen, dass wir endlich mal wissen, wo tatsächlich Menschen, die ja sonst offensichtlich, wenn davon irgendwie 40% Bus gefahren wären, wie die sonst unterwegs sind. Wir wissen ja so Quell-Ziel-Beziehungen, wir wissen zwar natürlich nicht, wo jemand explizit langfährt, das geht ja gar nicht, datenschutzmäßig ist das auch ausgeschlossen, aber wir sehen ja so grob, wo so Hotspots sind, wo Leute hinfahren. Und wir sehen ja auch, zu welcher Uhrzeit. Und was ich super spannend fand, ist auf die Art und Weise mal rauszufinden, dass das halt ein bisschen konträr ist zu dem Angebot, was es da in Form von Bussen gibt. Ist das etwas, was ihr, wie ist das in der Rest, in anderen Städten oder in der Innenstadt? Guckt ihr euch das genau an und welche Schlüsse zieht ihr daraus? Bietet ihr das beispielsweise auch Städten an, diese Insights? Ne? Das ist ja auch oft das Thema, dass man mit diesen wirklich Mikrowegen oder dem Fortbewegungsmuster extrem viel lernen kann über, wo braucht man eigentlich welche Infrastruktur und wo ist eigentlich welches Angebot erforderlich.
Ja, genau. Ich meine, das trifft eigentlich den Nagel ganz gut auf den Kopf, weil letzten Endes sammeln wir sehr, sehr viele, sehr, sehr spannende Daten. Die werden immer mehr, die werden immer aussagekräftiger und wir haben verschiedene Möglichkeiten, diese Daten auch mit den Städten oder den Verkehrsbetrieben zu teilen, sind da auch sehr offen und gehen auch da aktiv auf Stadt und ÖPNV zu. Es gibt jetzt auch bald unser eigenes City-Dashboard. Da können sich dann die Städtevertreter, unsere Ansprechpartner praktisch in den Behörden, können sich dort jederzeit einwählen, können da die aktuelle Zahlen und Daten auswerten, und ist, glaube ich, nochmal ein guter Punkt, auch transparent die Auslastung zu zeigen, weil letzten Endes, ich glaube, die größte Frage, die sich Städte anfangs ja auch stellen, ist, hat der Scooter in meiner Stadt eine Daseinsberechtigung oder steht er nur rum und nutzt unnötig öffentlichen Raum? Das heißt, das Thema ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wir da die Städte mitnehmen, und letzten Endes das spannende Thema ist, das, was wir jetzt auch sehen in der Kooperation mit der Hochbahn, ist, je enger wir da zusammenarbeiten, desto mehr verstehen wir, welche Daten interessieren euch, desto mehr verstehen wir auch, letzten Endes, wenn wir diese zwei Layer übereinander legen, Erkenntnisse, die der ÖPNV daraus gewinnt, Erkenntnisse, die wir als Betreiber gewinnen, ich glaube, da kommt man wirklich an sehr, sehr spannende Erkenntnisse und schafft einen viel, viel größeren Mehrwert. Deswegen, ich glaube, diese Zusammenarbeit und von beiden Seiten in diese Datenauswertung Daten einzustreuen, macht das Thema nochmal viel, viel spannender, als das einfach eindimensional aufzubereiten und zur Verfügung zu stellen.
Wie geht's bei euch weiter? Also ihr seid jetzt ja schon in Hamburg beispielsweise, in Harburg und in Bergedorf am Start. Aufgrund, soweit ich das verstanden habe, unter anderem auch aufgrund dieser Erfahrung, ist das etwas, wo ihr in anderen Städten Ähnliches vorhabt, dass ihr dort jetzt mehr und mehr auch in suburbane Gebiete geht?
Ja, wie du schon sagtest, ist das so ein bisschen auch so ein Learning gewesen, oder haben wir gemerkt, dass es da auch viele Vorteile gibt, in den suburbanen Raum zu gehen. Harburg schon vor ein, zwei Monaten dabei gewesen, Bergedorf jetzt recht jüngst. Und wir werden auch demnächst in Berlin auch noch was Ähnliches, eine ähnliche Insel quasi dann anbieten, die eben ja eben nicht nur als reine Erweiterung des Hauptgebietes dann zu sehen ist, sondern eben auch ein kleiner, so eine Zubringerinsel, wenn du so willst. Es ist in der Regel ist es immer um eine Form von Hub herum. Das heißt, das ist dann eben eine S-U-Bahn-Station oder irgendeine Form von Bahnhof. Und tatsächlich wird das in unserer Erfahrung nach eben dann auch ganz gern angenommen, weil die Leute eben, die kennen das aus der Stadt. Sie könnten theoretisch in unserer idealen Welt natürlich mit dem Scooter zur S-Bahn fahren, um dann auszusteigen und wieder mit der S-Bahn zu ihrem Endziel zu fahren. Aber das sind, das ist eine Strategie, die bisher, oder die Erfahrung hat uns gezeigt, dass das gut läuft, und wir werden das auch weiterhin verfolgen. Wie gesagt, Berlin ist da jetzt so der nächste Schritt.
Was ich auch ganz spannend finde zu sehen, viele Städte waren ja doch eingangs sehr, sehr skeptisch, wussten aber, okay, sie kommen aufgrund der aktuellen Gesetzeslage hier mit Sondernutzung und Gemeingebrauch, kommen sie nicht wirklich um die Scooter drumherum, und waren deswegen anfangs auch vielleicht nicht ganz so offen und kooperativ, genau solche Themen auch mal wirklich proaktiv anzusprechen. Und so langsam merken wir, dass sich das durchaus ändert. Wir haben jetzt auch ein paar Beispiele von Städten, die proaktiv auf uns zugehen, wo erstmal merken, dass sie total überrascht sind, wie gut tatsächlich Scooter in ihrer Stadt funktionieren. Sie sehen das ja auch tagtäglich, wenn sie in den Straßen unterwegs sind, wie stark das Angebot angenommen wird, auch wie divers teilweise die Nutzer und Nutzergruppen sind. Und sie kommen, ich würde jetzt nicht sagen auf den Geschmack, das wäre vielleicht noch ein bisschen verfrüht, aber wir sehen durchaus Beispiele, dass Städte auf uns zukommen und sagen, wir haben hier oder auch auch ÖPNV, wir haben hier noch gewisse, sag ich mal, Blankspots in unserem Betrieb. Wir könnten uns vorstellen, dass es da sehr, sehr gut funktionieren könnte. Habt ihr nicht Lust? Und ich glaube, da sind wir wieder genau bei dem Punkt zu sagen, wir wollen euch nichts aufzwingen, aber wir kommen einfach viel, viel weiter, wenn wir uns da über solche Themen austauschen. Und da kommen jetzt auch, wie Niklas schon meinte, kommt einiges jetzt in den nächsten Wochen und Monaten noch.
Ja, ich bin gespannt. Das Thema Akkuladen bzw. Akku austauschen. Ihr habt ja auch in der Richtung Aktivitäten am Start, dass eure Scooter nicht mehr eingeladen werden müssen und durch die ganze Stadt gefahren werden müssen. Was ist dazu? Also worauf können wir uns da freuen, was das Thema Nachhaltigkeit sicherlich befeuern wird? Und wie funktioniert das dann in Zukunft, wenn ihr nicht mehr alle Scooter abends einsammelt, morgens hinbringt, ne? Das alte Spiel?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also auf jeden Fall, ich glaube, wir können uns auf einiges freuen. Ich glaube, die Produktentwicklungszyklen und Weiterentwicklungszyklen, die wir hier gerade vor allem in Europa sehen, das ist wirklich Wahnsinn. Das ist wirklich fast im Minutentakt, dass da irgendwo neue Modelle und Erfindungen irgendwo auch vorgestellt werden und dann größtenteils auch sehr schnell implementiert werden. Ich glaube, das ganze Thema der austauschbaren Akkus ist tatsächlich ein sehr, sehr spannendes. Vor allem mit Blick auf das Thema Nachhaltigkeit. Weil ein großer Teil des CO2-Ausstoßes, den Firmen wir hier gerade verursachen, ist natürlich, dass die täglichen Ladezyklen und auch die Umverteilungszyklen, die manche Anbieter mehr, manche Anbieter gerade weniger machen. Von dem her ist natürlich ein austauschbarer Akku in der Hinsicht viel spannender, weil du deutlich weniger Volumen, deutlich weniger Masse rein und raus bewegen musst, weil du noch die Akkus.
Und wer tauscht die denn aus? Mache ich das dann als Nutzer oder habt ihr Leute, die dann rumfahren mit einem Lastenrad voll mit Akkus oder wie funktioniert das?
Nutzer werden das nicht machen. Ich glaube, dieses ganze Gigworker-Modell ist auf jeden Fall was, was wir nicht glauben, dass das funktionieren kann und wo wir uns auch deutlich, deutlich von distanzieren. Das sind zum einen, es wird, glaube ich, ein Mix sein. Zum einen werden das unsere festangestellten Mitarbeiter sein. Zum anderen werden das Logistikunternehmen, professionelle Logistikunternehmen sein, die natürlich auch nach Mitteln und Wegen suchen, wie sie Routen nachts fahren können. Im klassischen Paketboten-Business ist eine Nachtroute leider nicht drin. Die Fahrzeuge stehen nachts ungenutzt auf dem Fuhrpark. Also da ist weiterhin, also das Potenzial und die Zusammenarbeit macht an der Stelle auch, denke ich, weiterhin Sinn. Spannend wird es, wenn man sich überlegt, wie werden was werden das für Gefährte sein, mit denen wir die Akkus bewegen, wo werden wir die Akkus laden. Du brauchst deutlich weniger Platz, du musst nicht mehr in die Außenbezirke, in die großen Industriehallen ziehen, sondern du kannst deutlich auch vielleicht auch dezentralere Hubs dir überlegen. In die Richtung wird es, denke ich, auch spannend werden, sodass man relativ schnell, und das ist auch ganz klar unsere Zielsetzung, im Laufe 2020 wirklich unseren Betrieb, unsere Operations komplett emissionsfrei zu gestalten, nicht nur CO2-neutral.
Welches Jahr hast du gerade genannt?
2020. Das, was jetzt vor der Tür steht.
Sehr genau. Gut.
Und ich glaube, einen spannenden Punkt, den man in der ganzen Nachhaltigkeits- und austauschbare Akkus-Debatte nicht so ganz vernachlässigen darf, es wird auch andere operative Probleme geben und die Roller werden trotzdem umverteilt werden müssen. Das Thema wird weiterhin bestehen. Von dem her muss man da auch aufpassen, wieder das Thema Stichwort Expectation Management, weil das A und O ist, dass der Roller an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit steht. Und wenn du nur noch die Akkus austauscht, der Roller bleibt an der Stelle stehen. Und das heißt, da kommen auch wieder diese ganzen technischen Tricks und Kniffe, die wir anwenden können, um unsere Nutzer das wird noch ein viel, viel größeres Thema werden, wie wir die Roller auch über die Crowd, über unsere Nutzer wieder an Stellen bekommen, wo die Nachfrage auch wieder hoch sein wird. Weil das Thema Rebalancing nicht mehr so passiert, so stringent und linear, wie es jetzt gerade ist. Du fährst die Roller in der Früh dahin, wo es Sinn macht, weil die Roller fährst und du packst nicht mehr so viele Roller an.
Ja, auf jeden Fall. Das heißt, von euch wird es auch bald autonom fahrende Scooter sehen. Ich fand es ja super witzig, das dieses Jahr irgendwann gesehen zu haben. Die Idee, ja, auf den ersten Blick total paradox, aber irgendwie eigentlich ergibt es schon Sinn, oder?
Ja, es macht Sinn, aber ich glaube, da werden wir noch alle einige graue Haare bekommen, bis das hier mal irgendwann tatsächlich mal Realität wird. Ich habe es ja so ein bisschen am eigenen Leib mitbekommen, was Zulassungsthemen sowohl beim BMVI, Bundesverkehrsministerium, als auch beim Kraftfahrtbundesamt angeht. Es gibt ja zum Beispiel auch die Technologie der sogenannten Slow Speed Zones, Zonen, in denen ein Roller automatisch gedrosselt wird durch die Ferne, die Standard ist in der Anwendung in fast allen anderen europäischen Märkten und wir in Deutschland nicht mal diese Technologie nutzen dürfen, weil ein Kraftfahrzeug darf nicht praktisch aus der Ferne oder es darf nicht in Geschwindigkeit und Leistung eines Kraftfahrzeugs aus der Ferne eingegriffen werden. Und da der Scooter jetzt ja als Elektrokleinstfahrzeug offiziell ein Kraftfahrzeug ist, so rum, sind wir da jetzt auf einmal eben auch in diesen, sag ich mal, sehr, sehr komplexen Makrothemen eines Automobils auch irgendwo mitgehangen, mitgefangen.
Ich habe eine interessante Frage insofern, als dass ich mir überlegt habe, ich finde diese 20 km/h einfach viel zu langsam und fände es wünschenswert, dass es irgendeine Möglichkeit geben sollte, dass man sich Credits verdient und vielleicht einen Führerschein digitaler Art macht oder viel Erfahrung sammelt, dass man den halt irgendwie auf 30 km/h beschleunigen könnte, also dann over the air abgedatet. Ist sowas ist wahrscheinlich auch nicht möglich aufgrund der Gesetzgebung, oder?
Technisch ist es möglich. Ich glaube, das Thema Gamification ist ein sehr, sehr spannendes, genau das. Wenn wir wissen, du als Nutzer hast dich bewiesen als sicherer und guter Fahrer, dass man dann über zum Beispiel die Geschwindigkeit auch nochmal das Produkt attraktiver macht, vor allem das Stichwort Loyalität ist dann natürlich auch ganz spannend. Wenn du weißt, du musst eine gewisse Anzahl an Fahrten mit uns machen und dann fährt dein Roller auf einmal schneller. Das sind natürlich Themen, die wir uns anschauen. Ich glaube, Gamification wird ein großes Stichwort jetzt auch für 2020 werden, generell in dem Markt.
Ihr habt ja an der Stelle auch schon zum Thema Gamification ja auch eure Fahrsicherheitsschule schon gelauncht. Ride like voila. Ich finde diese Kombination aus Englisch und Französisch ein bisschen komplex, aber abgesehen davon macht es Spaß, da ein bisschen rumzuklicken und sich Credits zu verdienen.
Du hast uns ja anfangs auch Voyeur genannt, also das Thema scheint ja doch irgendwo ein bisschen, scheint ja hängen zu bleiben. Ja genau, gutes Stichwort, Ride Like Voiler, spricht man das aus, unsere digitale Fahrschule ist so ein erster Ansatz, auch uns als Anbieter selbst in die Pflicht zu nehmen, zu sagen, wir sind in einem sehr, sehr spannenden Umfeld, wenn man jetzt nicht nur Deutschland anschaut, sondern europaweit sich das Thema genauer betrachtet, weil der E-Scooter ist nur in Deutschland ein Kraftfahrzeug. In anderen Ländern hast du teilweise die genau gegensätzliche Ausrichtung, wo der Roller denn fahren darf. Es gibt Länder, da ist es ein Spielzeug, da darfst du nur auf dem Gehweg fahren, nicht auf der Straße, kommen die Touristen zu uns, oh, der Tourist benimmt sich wieder daneben, fährt mit dem Scooter auf dem Gehweg. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen diese Fahrschule, oder unter anderem deswegen haben wir gesagt, wir brauchen mal wollen diese Fahrschule ins Leben rufen, wo wir wirklich auf die nationalen Gegebenheiten eingehen, wo man sich auch wirklich die Zeit nehmen soll, sich nochmal über viele Dinge zumindest mal in der Theorie bewusst zu werden, kann man sich vorstellen. Für die sie noch nicht gemacht haben, geht unter ridelikevoiler.com, guckt euch das an, aber es ist im Prinzip wie der theoretische Teil einer Führerscheinprüfung. Fragen, Szenarien, Verkehrsregeln, was gibt es, Do's und Don'ts und Tricks und Kniffe, wie man alljährlich sicher und Scooter fährt.
Und dafür gibt es dann Freikredits, das hast du vergessen. Das ist einer der wichtigsten Pfade auch.
Das ist auf jeden Fall wichtig. Freikredits ist immer wichtig.
Was gibt's? Freifahrten.
Freifahrten, okay, sehr gut. Freifahrten, das klingt wie so nach Rummel.
Ja, achso, ich wollte jetzt eigentlich einen Witz machen, weil ja dein Podcast auch so ähnlich heißt.
Ja, stimmt. Und welcher Witz wäre das?
Freifahrt.
Ah. Okay, gibt es jetzt Freifahrten auf Freifahrt von euch?
Können wir auch nochmal besprechen.
Okay, sehr gut. Was gibt es noch, auf das wir uns freuen können, um das Ganze mal zum Ende zu kommen? Was gibt es noch, was wir von euch erwarten können in Zukunft? Gamification ist ein Stichwort, austauschbare Batterien ist ein Stichwort, Thema Infrastruktur und Standorte. Düsseldorf hat das jetzt hervorgemacht vom Bahnhof. Ist das nicht euer Thema, aber eher infrastrukturell. In Stockholm habt ihr, glaube ich, auch das eine oder andere irgendwie vor, worauf kann sich der Nutzer draußen freuen und warum sollte er in Zukunft mehr Voi fahren als alle anderen?
Gute Frage. Sehr gute Frage.
Die Pause schneide ich raus.
Ja, das ist okay.
Also ich glaube, es gibt echt viele Dinge, auf die wir uns freuen können, auf die du dich freuen kannst und auf denen sich, glaube ich, alle Scooter-Fans und auch die Nicht-Scooter-Fans da draußen freuen können. Ich glaube, es wird, du hast das Thema Infrastruktur angesprochen, das liegt leider nicht direkt in unserer Hand, aber wir sehen, dass da die ganze Scooter-Thematik auch eine sehr spannende Debatte, ich weiß nicht, ob man sagen kann, hervorgehoben hat, aber oder hervorgerufen hat, aber zumindest sehr stark entfacht hat und katalysiert hat, sodass.
Wieso, was passiert da? Was ist da katalysiert worden? Ja, ich meine, Berlin, die einzigen spannenden, wie gesagt, Düsseldorf gerade und eben Berlin, die jetzt behaupten, dass sie Pkw-Plätze für Lastenfahrräder und Kickscooter freimachen wollen.
Ja, genau, das ist ja das Erste und das darf man auch nicht unter den Tisch kehren, ehrlicherweise, weil das ganze Thema öffentlichen Raum oder Parkbewirtschaftung wegzunehmen und anderen Formen der Mobilität zur Verfügung zu stellen, ist ein heißes politisches Thema. Und wenn es endlich mal jemand aus einer Städte- oder einer Kommunalpolitik oder auch einer regionalen Politik es wagt, Parkplätze dem Auto wegzunehmen und für andere Formen der Mobilität, ob das jetzt nur der Scooter ist oder auch andere Fahrräder, Lastenfahrräder etc., die brauchen ja auch Platz, ist das, glaube ich, nicht nur ein Schritt in die Richtung, sondern ich glaube in die richtige Richtung, sondern ich glaube auch ein großer Schritt.
Ja, würde ich auch sagen.
Dann hattest du ja gefragt, was kann man spezifisch auch noch von Voi erwarten? Ich meine, das ist jetzt hier kein offizieller Release-Termin. Somit können wir da auch nur so ein bisschen durch die Blume sprechen. Ich glaube, Gamification ist ein spannendes Stichwort. Ich glaube, Partnerschaften ist ein sehr, sehr spannendes Stichwort. Mit der ASIAC in Aachen ist jetzt vor kurzem auch noch was dazugekommen. Und was ich eben meinte, Städte und ÖPNV-Unternehmen tauen so ein bisschen auf. Und ich glaube, da kommen viel, viel tiefer gehende Integrationen. Ich meine, Co-Branding mit ÖPNV, das ist die eine Sache, aber ich meine, Voi und Hochbahn haben gezeigt, wenn man solche Kooperationen enger miteinander verzahnt, dass die Lerneffekte deutlich, deutlich größer sind. Und ich glaube, in die Richtung wird auch deutlich mehr kommen. Ja, und ich glaube, auf der Hardware-Seite, ich glaube, das bleibt immer ein sehr, sehr spannendes Thema.
Du hast ja schon gesagt, im Minutentakt passieren da neue Dinge. Also müssen wir sofort wieder rausgucken und schauen, was jetzt Neues am Start ist.
Ja, Tia hat ja jetzt gerade erst das neue Modell hier in Hamburg auf die Straßen gebracht.
Genau, und wann legt ihr nach? Ihr habt ja gerade ein neues Modell auf die Straßen gebracht eigentlich, aber das hat noch keine austauschbaren Batterien.
Genau, das hat erstmal noch keine austauschbaren Batterien. Wir wollen uns von der Technologie wirklich 100% überzeugen, bevor wir da in diese Richtung gehen. Deswegen, es wird noch die ein oder andere Woche dauern, aber wenn überhaupt. Also wir stehen eigentlich auch kurz davor, mit austauschbaren Akkus an den Start zu gehen, in selektiv in ausgewählten Märkten. Werden das über den Winter testen und dann geht das im Frühjahr, denke ich, auch wieder sehr, sehr schnell.
Das zeichnet Voi ja generell zumindest in meinem Bild aus, oder? Dass ihr Dinge, wenn ihr die macht, dann richtig macht und im Zweifelsfall lieber noch ein paar Tage wartet, um halt sicher zu gehen, dass das durchdacht ist und funktioniert. Gerade ja, Niklas, also du bist ja derjenige, der sonst auf der Straße das Ganze ausbaden muss sonst.
Genau, dass es vorher gut durchdacht ist. Nein, Spaß. Tatsächlich stimmt es ein bisschen, dass wir eben nicht nur jetzt die reine, die erst schnellst beste mögliche Lösung haben wollen auf the shelf, einfach um dann das Label raufzupacken, sondern und dann am Ende ist dann geht das vielleicht auf Kosten der Operations oder auf Kosten der Haltbarkeit. Das muss halt gesamtstimmig sein und dafür sind wir dann halt auch relativ sehr involviert in die Entwicklung der neuen Fahrzeuge. Und das dauert leider manchmal, aber ich glaube, das ist es wert.
Ganz normal. Ich meine, wir reden schließlich von Hardware. Das dauert auch ein bisschen, das zu entwickeln, dass es gut funktioniert.
Ja, und um das jetzt so ein bisschen auch von den Fahrzeugen nochmal ein bisschen hochzuheben. Ich glaube, das ist wieder, kommen zurück auf das Stichwort kurze Denkweise versus lange Denkweise. Ich meine, der Markt, allein wie die Marktdynamiken oder der Markt gestrickt ist, musst du unfassbar schnell sein in vielen Dingen. Und ich glaube, dass was wir ganz gut können, weil wir das von Tag 1 irgendwie so auch vorgelebt bekommen haben von unseren Gründern und auch entsprechend unsere Gründer sich Leute darum geschart haben, die auch sehr stark diese langfristige Perspektive im Blick haben. Und ich glaube, dass das Spannende ist tatsächlich, wie stark man es schafft, auf den kurzfristigen Erfolg in einer Stadt vielleicht auch ein bisschen zu verzichten und sich eher den langfristigen anzuschauen. Und wir sehen das, wenn man sich anschaut, wie viele Städte haben mittlerweile in Europa schon Voi, teilweise exklusiv, teilweise mit ein, zwei anderen Playern inklusiv das Vertrauen gegeben in Lizenzverfahren oder in öffentlichen Ausschreibungen, dann bin ich fest davon überzeugt, dass wir da auf einem sehr, sehr guten Weg sind, weil die Langfristigkeit in diesem Spiel im Zweifel der oder auf jeden Fall der entscheidendere Faktor ist, aber es ist eben genau diese Balance. Auf der anderen Seite müssen wir auch jetzt stark auf der Straße sein und machen es uns, glaube ich, durch diese langfristige Perspektive nicht einfacher. Aber ich glaube, das macht das Thema nochmal deutlich facettenreicher und noch viel spannender, da in dieser immer diesen Balanceakt zu spielen.
Finde ich gut. Das bringt mich zu meiner vorletzten Frage, die da wäre: Wie seht ihr das Ganze in 5 Jahren? Worauf freut ihr euch in 5 Jahren? Wie glaubt ihr, sieht die Mobilitätswelt in Deutschland aus?
Also, die Antwort ist schon mal nicht. Das heißt, es war nicht alles guter, wenn du das jetzt hören wolltest.
Das wollte ich nicht hören. Ich wollte das hören, was du sagen willst.
Sehr gut. Ich glaube, einer deiner Vorredner im letzten Podcast hat das schon ganz, ganz gut herausgestellt, dass es eben die Entscheidung sein wird, dass man die Vernetzung eben sowohl digital als auch infrastrukturell eben verführen muss, dass die verschiedenen Transportmodi angeboten werden und möglichst einfach für den Kunden nutzbar sein sollten. Und wie sich das dann genau gestaltet, das wird sich zeigen, wer dann wie wo mitmischt. Ich denke, da wird es noch einige Entwicklungen geben, sowohl zwischen den aktuellen Wettbewerbern als auch sicherlich noch Unternehmen, die sich dann die quer reinrutschen, die vielleicht ihre Modell oder Geschäftsmodelle anpassen, erweitern, überlappen. Also ich glaube, das wird noch spannend.
Okay, danke. Chris, wie siehst du die Welt in 5 Jahren?
So wie ich mir die Welt ausmale, sieht sie in 5 Jahren so aus, dass es wirklich für jeden Bewohner und jede Bewohnerin einer europäischen Stadt die perfekte Einstiegsdroge in geteilte und vernetzte Mobilität gibt. Ich glaube, da kommen noch spannend, also es gibt noch viele Lücken zu füllen, um für jeden und für jedermann da die perfekte Einstiegsdroge irgendwie zusammenzumischen. Aber ich bin guter Dinge, dass durch dieses ganze Fenster der Kleinstmobilität, das jetzt aufgestoßen wurde, da genau diese Lückenfüller für alle kommen und wir es somit nicht nur einem gewissen Teil der urbanen Bevölkerung leichter machen, sich vom privaten Auto zu lösen, sondern wirklich jedem und auch das über größere Altersgruppen hinweg. Und ich glaube und bin da sehr guter Dinge, dass wir das in 5 Jahren hinbekommen und deswegen macht mir meine Arbeit auch so Spaß.
Finde ich eine fantastische Vision. Dann wollte ich nur noch von euch wissen, wen ihr sonst noch einladen würdet in den Podcast, wo ihr glaubt, da könnte ein spannendes Gespräch draußen stehen.
Ich glaube, spannend wäre, das hast du ja auch schon eingangs erwähnt oder zumindest impliziert, dass es jetzt das erste Gespräch ist mit Scooterplayern. Ich glaube, spannend wäre es auch, die Facetten unserer Marktbegleiter da auch mal mit einzufangen. Ich glaube, es gibt doch durchaus die ein oder anderen Unterschiede.
Wen würdest du als erstes da sehen oder benennen?
Da würde zu viel rein interpretiert werden, wenn ich da jetzt da einen Namen nenne. Ich glaube, wenn du Kontakte brauchst, gebe ich sie dir gerne, aber ich glaube, du bist schon mit Kontakten gut ausgestattet. Ich denke, da liegt es eigentlich nur noch am Terminkalender, wer mit wem du als nächstes sprichst. Und das finde ich auch fair und richtig.
Okay, cool.
Ich glaube, ich würde auch noch ergänzen, dass ich, wie weit das halt möglich ist, dass ich auch eben die andere Seite, ob das nun direkt die Stadt ist oder allgemein die politische Seite, extrem spannend finde, weil sie eben, wie wir gehört haben, ein sehr, sehr großer Teil in der ganzen Entwicklung oder einen großen Teil spielen wird und eben da am großen Hebel sitzen und das alles mitbegleiten können, dürfen, müssen. Und da gibt es bestimmt spannende Dinge zu erzählen.
Das glaube ich auch. Perfekt, sehr gut. Dann sind wir auf derselben Wellenlänge unterwegs. Ich bedanke mich sehr, sehr für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, als erster Gast im Scooter-Business mit Voy zu sprechen, über die Erfahrungen zu reden, die wir gemeinsam gemacht haben und freue mich auf weitere Gespräche. Vielen Dank.
Wir danken dir.
Danke, Sebastian. War uns eine große Freude.
Ein dickes Dankeschön an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid auf ein paar neue Gedanken gekommen. Vielleicht sind bohrende Fragen aufgetaucht oder ihr seht das Thema Mikromobilität bereits mit ein wenig anderen Augen. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, wenn ihr meinen Podcast auf iTunes, Spotify und Co. abonniert und gerade zu Beginn fleißig weiterempfehlt. Schickt mir gerne eure Fragen, Themen und Gästewünsche per E-Mail unter hello@freifahrt-podcast.de oder in den Kommentaren bei iTunes. Dann gebe ich mir Mühe, diese in den nächsten Folgen zu berücksichtigen. In diesem Sinne, lasst die Haare wehen und gute Fahrt.